Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie heute Morgen schon in den Texten der Lesehore den Abschnitt aus dem Buch über den Heiligen Geist gehört. Dieses Werk ist eine Spätschrift des Bischofs Basilius von Caesarea, auch bekannt als Bischof Basilius der Große. Er lebte im 4. Jahrhundert nach Christus und zählt zusammen mit seinem Bruder Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz, einem gemeinsamen Freund, zu den sogenannten drei Kappadokiern. Diese drei, also Basilius, Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz, haben sehr dazu beigetragen, dass die Lehre vom Heiligen Geist tiefer erfasst werden konnte. Die drei waren alle überzeugte Vertreter der Trinitätslehre, also des Glaubens an die Dreifaltigkeit Gottes. Gegen alle Bedrohungen in diesen ersten Jahrhunderten der Christenheit. Vielleicht wünscht sich der ein oder andere auch heute solche Personen für unsere Zeit. Erstens, weil hier zum Beispiel mit Basilius ein Mann von einer Persönlichkeit her nicht nur Theologe ist, sondern auch als Bischof praktisch helfender und leitender Mann in seiner Diözese Caesarea war. Zweitens, weil beides heute, so kommt es mir vor, also beide Gebiete, sowohl die Glaubenslehre als auch die Glaubenspraxis, bedroht sind. Einer der Professoren hier in Rom formulierte es in Bezug auf die Glaubenslehre, speziell auf die Christologie, also die Lehre von Jesus Christus, scharf, aber auch ganz gut, wenn er sagt, dass für die jüngeren Menschen heute Jesus, wenn er überhaupt noch eine Bedeutung hat, eher ein guter, besonderer Mensch war, also seine Göttlichkeit zu wenig Beachtung geschenkt wird, während ja, die schon in die Jahre gekommenen Gläubigen in Jesus Christus eher dessen Menschlichkeit vernachlässigen. Auch von den Bedrohungen der Glaubenspraxis könnte man vieles erzählen. Aber es reicht vielleicht daran zu erinnern, dass so manches Kind in Deutschland das Kreuzzeichen, unser kleines Glaubensbekenntnis zur Dreifaltigkeit, gar nicht mehr gelernt hat, ja einfach elementares Wissen fehlt. Nun sind wir ja in der glücklichen Lage, derzeit einen modernen Kirchenlehrer, würde ich sagen, einen modernen Kirchenlehrer als Papst zu haben, dem beides ein Anliegen ist, Glaubenslehre und Glaubenspraxis, und der ganz elementar ansetzt. In diesem Sinn verstehe ich auch seine Botschaft zur Fastenzeit, die ja von der Taufe handelt und mit dem Wort aus dem Kolosserbrief überschrieben ist: Mit Christus werdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt. Der heilige Basilius legt nun auch in dem Buch über den Heiligen Geist, in dem Abschnitt, der eben heute im Stundengebet der Kirche in der Lesehore zu finden ist, genau diesen Satz aus. Er schreibt dort: Die Nachfolge Christi muss sich auch auf seinen Tod erstrecken. Wie gelangen wir nun zur Gleichförmigkeit mit seinem Tod? Dadurch, dass wir mit ihm in der Taufe begraben werden. Was ist unter begraben werden zu verstehen und worin besteht die Frucht der Nachahmung? Basilius gibt eine ganz schöne, weil katholische Antwort. Ich erkläre gleich, warum katholisch. Er schreibt: An erster Stelle ist es notwendig, das frühere Leben nicht mehr fortzusetzen. Das ist jedoch nicht möglich, wenn man nicht, wie der Herr sagt, von oben geboren ist. Der Name deutete darauf hin, dass die Wiedergeburt Anfang eines zweiten Lebens ist. So muss dem früheren ein Ende gesetzt werden, bevor das zweite einsetzen kann. Diese Antwort ist deshalb katholisch, also umfassend, weil sie sowohl den Verweis auf die grundlegende Gnade enthält, das ist mit von oben geboren werden gemeint, als auch das menschliche Bemühen berücksichtigt. Das frühere Leben nicht mehr fortsetzen heißt auch, bewusst all dem eine Absage zu erteilen, was gegen das neue Leben spricht. Basilius verwendet dann ein Bild, das man ja schon aus der paulinischen Tradition kennt, der auch von den Läufern im Stadion spricht. Bischof Basilius geht es nicht allein darum, aufzufordern, den Siegeskranz anzustreben, sondern er schaut ganz genau hin, wenn die Läufer eine Strecke hin und dann wieder zurücklaufen. Er schreibt, wie der Läufer in der Rennbahn, wenn er in die Gegenrichtung einbiegt, einen Augenblick stillsteht und ruht, so auch hier. Offenbar ist es notwendig, dass zwischen den beiden Leben im Wechsel der Tod eingeschaltet wird, der dem früheren Leben ein Ende setzt und dem nachfolgenden den Anfang vermittelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das muss und kann man für sich selbst persönlich übersetzen. Mit der Taufe ist schon die Richtung eingeschlagen, die uns zu Gott führt. Wir laufen gleichsam schon wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, zum Schöpfer. Das frühere Leben war ein Weglaufen von Gott, war Absonderung, Sünde. Diese Richtung haben wir mit der Taufe verlassen. Eventuell sagen Sie jetzt, aber ich war ja noch klein in der Taufe. Ich konnte mich ja nicht für diesen Richtungswechsel hin zu Gott entscheiden. Aber abgesehen davon, dass wohl Ihre Eltern dann diese Entscheidung getroffen haben, sieht man hier ganz besonders, wie die Gnade Gottes wirkt. Die Entscheidung hat zuerst der Herr getroffen. Denn er hat unsere Sünden, unsere persönlichen und die strukturellen, mit ans Kreuz, mit in den Tod genommen. Die Taufe ist daher das Grab für die Sünden, weil er, der Herr, im Grab war. Oder wie Basilius sagt, es gibt ja nur einen Tod für das Heil der Welt und nur eine Auferstehung von den Toten. Deshalb gibt es auch nur eine Taufe. Ganz praktisch, wer einmal in einer anderen christlichen Gemeinschaft gültig auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft ist, wird bei einer Konversion nicht nochmal getauft. Hier kommt die Einmaligkeit und damit auch die Höhe des Taufsakraments zum Ausdruck. Taufe und Sündenvergebung, hat dann die Beichte gar keinen Stellenwert mehr? Betrachten Sie es mal anhand des Läuferbeispiels von Basilius. Grundsätzlich sind wir mit der Taufe wieder auf die richtige Bahn gesetzt. Dass es immer noch Möglichkeiten gibt, von diesem Weg auf Gott hin abzuweichen, sei es nur ein bisschen oder stärker, das lehrt uns ja die Erfahrung des Alltags. Auch dass wir mit unterschiedlichem Tempo laufen, weil wir, je nachdem mit mehr oder weniger Sündengepäck laufen, ist nachvollziehbar. Manche bleiben sogar stehen und überlegen, ob es nicht in der anderen, also in der falschen Richtung, doch schöner wäre. Genau für all diese Fälle ist das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, da. Die grundsätzlich Gott gewollte und in der Taufe geschenkte Spur wiederzufinden und erleichtert, schneller voranzukommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwann fangen kleine Kinder an zu krabbeln oder Gehversuche zu machen. Und irgendwann laufen sie ihren Eltern entgegen, die sie dann in die Arme nehmen und hochheben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren geistlichen Lauf, den Sie in der Taufe begonnen haben, einst in den Armen des himmlischen Vaters abschließen können, der Sie dann hochhebt und dann sagt, für dich ist mein Sohn gestorben, für dich ist er auferstanden und du jetzt mit ihm. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und bewahre euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.